Bier ist hier. Der Podcast für den Landkreis Cloppenburg.
Moin und willkommen aus dem Kreishaus an der Eschstraße in Cloppenburg. Mein Name ist Lars Kors und heute nehmen wir Sie mit in eine Welt, die oft direkt vor unserer Haustür beginnt und trotzdem voller Geheimnisse, Herausforderungen und auch faszinierenden Geschichten steckt. Es geht um den Naturschutz. Der Naturschutz ist längst kein Randthema mehr, wissen die meisten. In unserer Kreisverwaltung arbeiten zahlreiche Menschen daran, Klima und Natur zu schützen, also von Klimaschutzkonzepten über Förderprogramme bis hin zur Pflege unserer Schutzgebiete. Und mittendrin gibt es eine Einrichtung, die den Naturschutz buchstäblich in die Fläche bringt, die Ökologische Station Radetäler. Sie ist noch ziemlich jung, aber sie betreut bereits eine beeindruckende Vielfalt an Mooren, Auen und Niederungslandschaften in den Landkreisen Cloppenburg und Emsland. Und sie ist ein Beispiel dafür, wie regionale Zusammenarbeit, wissenschaftliche Expertise und politischer Wille zusammenkommen können, um biologische Vielfalt zu erhalten. Darüber spreche ich heute mit zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern der Ökologischen Station Radetäler, die täglich draußen unterwegs sind, um genau diese Vielfalt zu schützen. Zum einen Marvin Brummelte und zum anderen Semyon Tholen. Schön, dass ihr beide da seid. Moin und willkommen.
Moin.
Moin.
Außerdem, wie gewohnt, mit von der Partie der Mann, der die politische Perspektive einbringt, nämlich Landrat Johann Wimberg. Auch Ihnen, moin Herr Wimberg.
Hallo, moin Herr Kors.
Herr Wimberg, wenn Sie an die Gründung der Ökologischen Station Radetäler zurückdenken, was war denn für Sie so der entscheidende Moment, an dem klar wurde, diese Station ist wirklich eine Bereicherung, die brauchen wir?
Sie ist ja insofern auch besonders, weil sie nicht nur bei uns im Landkreis Cloppenburg liegt, sondern ein kreisübergreifendes Projekt ist zwischen unseren beiden Landkreisen Cloppenburg und Emsland und deshalb hier ein gemeinsames Projekt, ja dafür sogar einen allgemeinsamen Zweckverband gegründet haben, 2022 eben mit der Bezeichnung Ökologische Station Radetäler, um die Förderung für ökologische Stationen beim Land Niedersachsen zu beantragen und damit hier etwas Gemeinsames, kreisübergreifendes zu tun.
Wenn Sie mal uns in zwei Sätzen vielleicht erklären könnten, was die Ökologische Station Radetäler eigentlich ganz konkret ist, wie würden Sie diese beschreiben?
Ich würde die beschreiben als eine Vernetzung zwischen den lokalen Akteuren vor Ort, wie der Landwirtschaft, den Jägern, Fischereiverbänden und Naturschützern und den Behörden auf der anderen Seite, besonders den beiden unteren Naturschutzbehörden Cloppenburg und Emsland. Dort gibt es verschiedene Spannungen und die versuchen wir dann als Vermittler beizulegen und gleichzeitig aktiv für den Naturschutz mit verschiedenen Maßnahmen Verbesserungen hervorzurufen.
Naturschutz ist ja auch so ein Spannungsfeld, nicht? Also zwischen politischen Zielen, wirtschaftlichen Interessen und ökologischen Notwendigkeiten. Wie erleben Sie denn eigentlich dieses Spannungsfeld im Landkreis Cloppenburg?
Wenn man von Spannung spricht, denkt man ja sofort auch an kritische Situationen, an Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Themen und Interessen. Natürlich, die sind immer vorhanden, weil wir ja für so viele Dinge auch zuständig sind, wenn wir an die Raumordnung, an die Planung von Möglichkeiten der Entwicklung in wirtschaftlicher oder anderer Hinsicht denken. Aber das Spannungsfeld, was da ist, ist nun nicht so, dass wir ständige Auseinandersetzungen haben, sage ich mal so. Darum machen wir nun zu viel oder zu wenig Naturschutz. Es gibt immer da mal, wo auch persönliche Betroffenheiten da sind, auch was die Nutzung von Flächen im Raum angeht. Durchaus mal Betroffenheiten, wo auch beispielsweise die Landwirtschaft sagt, naja, wird uns da nicht auch Raum entzogen für die Bewirtschaftung? Darüber muss man dann sprechen, weil wir hier natürlich auch in beiden Landkreisen durchaus eine sehr prosperierende, eine sehr bedeutende Landwirtschaft haben. Aber auch dieser Dialog mit den Kreislandvolkverbänden und anderen Akteuren funktioniert sehr sachlich, sehr konstruktiv und gut, ist so meine Einschätzung.
Ich versuche mir gerade irgendwie so ein Bild zu machen. Herr Tholen, Sie sitzen ja nun mit der Ökologischen Station Radetäler in Fries, also schon auf emsländischer Seite. Viele Menschen haben vielleicht gar keine bildliche Vorstellung von dieser Station. Was können wir uns denn darunter vorstellen? Ist das wie so eine Forschungsstation, abgeschottet im ewigen Eis? Sitzen da nur Nerds? Wie ist das?
Es ist ganz unspektakulär. Wir sitzen im Bürgerhaus in Frees.
Ist unspektakulär, das stimmt.
Haben da unseren eigenen Raum eingerichtet mit den Arbeitsplätzen, einen großen Sitzungstisch, wo wir insgesamt dran zusammenkommen können und auch verschiedene Akteure dann noch empfangen können und Gespräche führen. Aktuell sieht der Raum auch noch etwas voll aus, weil wir auch noch die Sachen da lagern, die wir im Gelände brauchen. Aber das Ganze wird sich demnächst ja ändern, wenn wir dann unsere eigene Station bekommen, direkt im Vogelschutzgebiet.
Wird das denn mehr ein Lernort auch sein oder ist das eine reine Forschungsgeschichte?
Nein, sowohl als auch. Also zum einen bekommen wir den Raum, den wir als Station da brauchen, um arbeiten zu können, wo wir unsere Maßnahmenentwicklung fortführen können, Daten analysieren und halt der Arbeitsraum für uns. Und auf der anderen Seite wird es einen öffentlichen Raum geben, wo dann ja auch die Öffentlichkeit informiert wird, wo Versammlungen stattfinden können, wo wir auch vielleicht Schulklassen unterrichten können, Führungen organisieren, Präsentationen halten, wo dann auch die Öffentlichkeit von teilhaben wird.
Sie sind ja nicht nur zu zweit, sondern...
Aktuell sind wir zu viert. Genau, aktuell sieht es genauso aus.
Ihr habt alle ganz individuelle Spezialgebiete. So habe ich den Eindruck gewinnen können. Wer mal auf die Homepage der Ökologischen Station Radetäler geht, kann sich ein Bild davon machen. Was sind Ihre Schwerpunkte?
Meine Schwerpunkte liegen auf dem Prädationsmanagement und der Kommunikation mit den Jägern und der Ornithologie, den Brutvogelkartierungen und Heuschrecken.
Warum Heuschrecken?
Ich finde Heuschrecken eine interessante Artengruppe und auch eine häufig ja nicht besonders stark beachtete Artengruppe, die allerdings besonders für die Artenvielfalt und halt auch als Nahrung dann wiederum für andere Arten sehr wichtig ist. Und deswegen habe ich mich darauf neben den Brutvögeln ein wenig spezialisiert.
Herr Thulen, wie sieht's bei Ihnen aus mit Ihren Spezialgebieten?
Ja, ich habe ebenfalls den Bereich der Ornithologie als meinen speziellen Spezialbereich ausgemacht und daneben auch noch die Beratung der Landwirtschaft.
Wenn es um die Beratung der Landwirtschaft geht, mit welchen Fragen werden Sie denn da konfrontiert? Kommen Landwirte auf Sie zu und bitten Sie um Rat oder bieten Sie letztlich Ihre Erkenntnisse den Landwirten an?
Zum einen gehen wir auf Landwirte zu, wenn wir merken, da muss noch was passieren an einigen Flächen, da kann man was optimieren. Zum Teil kommen Landwirte dann auch auf uns zu. Ich hatte da jetzt ein Beispiel, da ging es dann um eine Kompensationsmaßnahme, die soweit auf Flächen von einem Landwirt umgesetzt werden sollten. Und da ist er auf uns dann nochmal zugekommen und hat das Ganze abgesprochen, ob das auch im Sinne des Vogelschutzes ist, ob das alles soweit passt und wie man das dann insgesamt ins Konzept mit einarbeiten kann. Das ist auch so gedacht, dass wir direkt vor Ort sind im Gelände, zum einen dann Daten erheben, aber auch den direkten Kontakt mit den Akteuren suchen, uns auf Flächen treffen, Maßnahmen absprechen, planen, umsetzen. Und da ist es wirklich wichtig, dass wir auch rausfahren und die Arbeit im Gelände haben.
Wenn Sie mal sagen sollten, wie viel Platz nimmt denn die Zeit draußen im Gelände ein im Vergleich so zur Schreibtischarbeit?
Also es ist stark saisonabhängig. Also jetzt gerade zur Brutzeit, würde ich fast sagen, sind wir fast 95% dann im Gelände. Also da bleibt dann nicht mehr viel Zeit für die Büroarbeit. Die muss man natürlich auch noch irgendwo erledigen. Gewisse Sachen, die dann anfallen, die Daten schon mal sichern, damit sie nicht verloren gehen. Das ist natürlich wichtig. Im Winter ist dann eher die Planung der Maßnahmen, die im Vordergrund steht. Da ist die Bürozeit dann doch etwas häufiger. Aber wie auch im Winter kommen wir noch hin und wieder dann ins Gelände raus.
Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus?
Das unterscheidet sich auch wieder sehr stark von Saison zu Saison. Also jetzt im Frühjahr sieht es häufig so aus, dass wir ja quasi direkt entweder erst in die Station kommen, von dort aus uns einmal organisieren, absprechen, wer wo jetzt in diesem Fall die Kartierungen durchführt. Wir haben ja ein ziemlich großes Gebiet, was wir für die Wiesenvögel kontrollieren und dort dann die Vögel suchen und die Nester. Dann rufen wir die Landwirte an, denen die jeweiligen Flächen gehören und sprechen mit diesen ab, was für Schutzmaßnahmen wir durchführen können. Das ist alles natürlich auch immer gegen Kompensation für die Landwirte. und dann führen wir diese Kompensation aus. Beispielsweise, wenn wir ein Nest vom Kiebitz gefunden haben, dann stecken wir das häufiger aus. Das heißt, wir machen Bambusstäbe 4 Meter vor und 4 Meter hinter dem Gelege und dann kann der Landwirt, wenn er die Fläche bearbeitet, die Stäbe sehen und dann einmal drumherum fahren. Und dafür, dass er dann drumherum fährt und dann die Fläche nicht bewirtschaftet, gibt es dann eine Kompensation.
Für beispielsweise 16 Quadratmeter.
Ja.
Zum einen gibt es dann ja die Kompensation in Form von Geld für den Teil, den er nicht bewirtschaften kann. Und das funktioniert bei den Landwirten. Aber wir erleben es auch, dass wir Landwirte dabei haben, die da total hinterstehen und selber noch zusätzliche Maßnahmen anbieten, die sie umsetzen können, damit es den Wiesenvögeln besser geht. Und die helfen uns da auch wirklich, um den Wiesenvögel einen bestmöglichen Raum zum Leben zu ermöglichen. Wir überprüfen dann die Gelege häufig dann mit Nestkameras. Dann statten wir die Nester mit einer Gelegekamera aus, die den Kiebitz dann beobachtet und gegebenenfalls, wenn tatsächlich eine Prädation stattfindet, dass wir die dann auch anhand der Bilder bestätigen können, ob es jetzt der Fuchs war oder der Marder.
Aber ihr könnt sie nicht schützen.
Auf Äckern ist es schwierig, direkt ein Gelege zu schützen. Was möglich ist, zum Beispiel beim Brachvogel, dass wir in Grünland ein Nest ausstecken mit einem Schafzaun. Dann machen wir einen Zaun, stellen wir da um das Gelege drum zu auf, sodass möglichst die Prädatoren nicht zum Nest hinkommen. Mhm. Aber das hilft halt nur gegen Bodenprädatoren, Prädatoren aus der Luft.
Also wenn so ein Bussard von oben kommt, ist schwierig.
Genau, aber die Vögel, Kiebitz, der ist schon auch wehrhaft, setzt sich auch gegen Prädatoren aus der Luft zur Wehr, fährt dann Scheinangriffe, sodass auch teilweise solche Prädatoren in die Flucht geschlagen werden können.
Was ich ja auch spannend finde, ist, Herr Bolte, Sie erkennen viele Vogelarten anhand des Gesangs.
Genau.
Okay, also beim Kuckuck sagt man sich, okay, den kriegst du auch noch raus. Aber wie ist es denn eigentlich mit vielen anderen? Was ist denn so die große Herausforderung für Sie? Klingen da einige doch gleich?
An sich gibt es einige, die ja grundsätzlich erstmal sehr ähnlich klingen, wo man dann manchmal zweimal hinhören muss oder auch Vogelarten, die dann teilweise andere Vogelarten relativ gut imitieren können.
Ach, solche gibt es auch, solche Nachahmer?
Ja, beispielsweise Stare können das ganz gut. Allerdings, wenn man dann genauer und etwas länger hinhört, dann findet man doch auch schon Unterschiede und kann dann letzten Endes auch bestimmen, welche Art es ist.
Warum machen die das? Das sind ja nicht nur Angeber.
Ja, also schon. Also es ist für das Paarungsverhalten.
Oh, ich kann die und die Dialekte so ungefähr.
Ja, genau. Je ausgefallener die Melodie ist, die Strophen, die sie singen, desto eher werden sie dann vom Weibchen auch angenommen. Also gerade auch gestern wieder bei einer Brutvogelkartierung in der Mollberger Dose auch ein Blaukehlchen gesehen, was dann verschiedene Strophen singt, wo es dann wirklich nicht ganz einfach war, wirklich das Blaukehlchen zu identifizieren. Es baut dann seine eigenen Strophen, die arttypischen Strophen mit ein, aber es kommen auch andere Strophen von anderen Vogelarten dann mit in dieses Lied des Vogels.
Also lauter kleine Trubadixe, ja?
Kann man so sagen.
Gibt es außerdem Staat noch irgendeinen Vogel, wo Sie sagen, also da bin ich schon selbst drauf reingefallen?
Also ich hatte das Beispiel bei dem Staat tatsächlich. Ich war bei mir zu Hause, habe dieses Bussardgeräusch gehört und die ganze Zeit in die Luft geguckt, wo fliegt denn jetzt dieser Vogel? Und ich habe ihn einfach nicht gesehen. Ich wusste, da muss doch ein Bussard sein. Dann gucke ich aber aufs Dach vom Nachbarn. Ah, da sitzt der Star und denke, ja, du warst das.
Es ist ja spannend, überhaupt mal herauszubekommen, welche unterschiedlichen Vögelarten gibt es denn hier eigentlich? Jeder hat ja sofort so die Gartenvögel vor Augen, aber wahrscheinlich haben Sie doch ganz andere Erkenntnisse gewinnen können, oder?
Ja, also gerade hier im Gebiet, das war mir bis vor ein paar Jahren, bevor ich mich da intensiver mit beschäftigt habe, auch gar nicht so bewusst, dass wir wirklich vom Aussterben bedrohte Vogelarten im Vogelschutzgebiet hier direkt vor der Haustür haben. Darunter die Uferschnepfe, der große Brachvogel.
Das ist der mit dem ganz langen Schnabel?
Ja, genau. Das ist die größte Limikolenart, die wir unten hier haben.
Wie lang ist der Schnabel? Der ist ganz spitz auch, ne?
Ja, also bis zu 30 Zentimeter kann der schon werden. Gebogener Schnabel und gibt noch Unterschiede vom Männchen und Weibchen. Von der Schnabellänge darunter kann man die dann auch gut unterscheiden.
Sind die in Moorlandschaften vor euch zu Hause?
Früher waren das tatsächlich Vögel, die in so Moorlandschaften gewohnt haben. Mittlerweile sind das Wiesenvögel geworden, weil es diese Landschaften so bei uns in der Masse gar nicht mehr gibt. Es ist ja jetzt der typische Wiesenvogel und der Schnabel ist tatsächlich dazu da, um tief in den Boden zu kommen und dann da die Nahrung zu suchen, besonders dann Regenwürmer, Tipula-Larven, Schnecken.
Haben Sie eigentlich auch Vögel ausgemacht, Herr Bummelte, bei denen Sie anschließend dachten, als Sie diese entdeckten, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich die hier sehe oder finde oder dass wir die hier haben?
Ja, durchaus. Vereinzelt habe ich einige Arten auch schon gesehen, wo ich gedacht habe, oh, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass die hier vorkommen. Auf der einen Seite sind das halt so Arten wie die Uferschnepfe, aber auch mehr waldbewohnende Arten, die wir in anderen Schutzgebieten haben, wie beispielsweise den Kuckuck, den man immer mal wieder hört, aber der auch ja schon inzwischen sehr selten geworden ist, und Pirol und Neuntöter.
Haben Sie die Chance, die Bevölkerung auch dahingehend zu sensibilisieren, dass Sie einen Blick dafür schärfen, für die Lebenswelt dieser Tiere? Gerade wenn es zum Beispiel um den Brachvogel geht oder auch letztlich um den Kuckuck, dass man sagt, also wir müssen einfach uns bewusst sein, welchen Naturschatz, welche Artenvielfalt wir hier haben. Herr Tholen.
Ja, das ist auch Teil unserer Arbeit, die Öffentlichkeitsarbeit, die wir da auch leisten wollen, um die Bevölkerung zu informieren. Gerade jetzt bei dem Neubau der ökologischen Station planen wir auch einen Lehrpfad, der dann öffentlich begehbar ist, zu jeder Tageszeit im Prinzip, der vor dem Stationsgebäude aufgebaut wird. Da können sich Bürger dann jeden Tag informieren, welche Vögel hier in dem Gebiet vorkommen. Die verschiedenen Lebensräume werden da genau erklärt. Und dazu gibt es auch noch einen Aussichtsturm, wo dann die Vogelwelt live vor Ort erlebt werden kann.
Die ökologische Station Radetäler betreut 20 Naturschutzgebiete, ein Vogelschutzgebiet und ein FFH-Gebiet. Welche Bedeutung haben denn eigentlich diese Gebiete aus Ihrer Sicht für die Region?
Ja, ich glaube, sie sind schon von großer Bedeutung, gerade Hochmoore und Auenlandschaften. Sie sind Landschaften im Grunde genommen, die wir pflegen und schützen müssen, weil sie eben ein besonderes Naturreservoir sind und diesbezüglich auch für die Entwicklung dieser Natur eine besondere Bedeutung haben, weil man eben sagen muss, wir müssen das, was noch da ist, auch schützen, vielleicht auch einige Dinge wieder zurückgewinnen in der Natur, auch was den Artenschutz angeht, soweit man das noch kann. Deshalb, glaube ich, hat das schon eine besondere Bedeutung, die wir hier nicht vernachlässigen dürfen.
Ich habe ja schon so ein bisschen beschrieben, dass Sie sich um 20 Gebiete, sage ich mal, kümmern. Wie unterschiedlich sind diese Gebiete? Worin unterscheiden die sich?
Zum einen haben wir verschiedene gewässerdominierte Gebiete, wie beispielsweise die Bunner Masuren mit dem alten Bunner Moorbach, der da durchfließt, oder das Oldendorfer Moor. Dann haben wir allerdings auch ehemalige oder auch noch aktuelle Hochmoorgebiete, wie die Mollberger Dose oder die Bockholter Dose. Und dann haben wir natürlich auch noch das große Vogelschutzgebiet der Radetäler, was ja hauptsächlich eine im Großteil extensiv genutzte Wiesenlandschaft ist, wo dann halt auch wieder verschiedene Austausche und verschiedene Maßnahmen stattfinden müssen, da ja je nachdem, was für ein Schutzgebiet wir haben, wir auch verschiedene Arten haben, die wir schützen müssen und dementsprechend auch verschiedene Maßnahmen für diese Arten durchführen müssen.
Da geht es ja nicht nur um Vögel, also gerade bei der Mollberger Dose zum Beispiel.
Genau, da geht es auch um so Arten wie den Moorfrosch oder verschiedene Reptilienarten, teilweise Schlangen und ja auch die Pflanzenarten dort vor Ort.
Wenn es um diese Reptilien geht, ob Schlingnatter, Kreuzotter, Ringelnatter, diese Tiere sind tatsächlich sehr, sehr selten geworden oder wahrscheinlich kaum zu finden in freier Wildbahn.
Die Populationen von den Reptilien sind häufig verinselt, also sie haben jetzt nur noch diesen Hochmoorkomplex, wo sie dann noch vorkommen und es ist dann wirklich schwierig, einen Austausch zwischen den verschiedenen Populationen auch noch zu schaffen, weil diese Gebiete dann teilweise so weit voneinander entfernt sind. Wir haben hier die Mollberger Dose, wo wir Reptilien vorkommen haben, dann auch im Fenemoor, was wir auch noch untersucht haben, wo wir auch noch Vorkommen haben und die Distanzen zwischen diesen Gebieten sind schon recht hoch und um ein langfristiges Bestehen der Population sicherzustellen, muss man eigentlich auch dann den Austausch zwischen diesen Populationen schaffen.
Wie gelingt das?
Ja, am besten noch Trittsteinbiotope irgendwo dazwischen etablieren, wo diese Tiere dann kurz unterkommen können und dann weiter wandern von da aus. Also sonst ist dieser Austausch einfach gar nicht mehr möglich.
Warum sind Reptilien, beispielsweise wie die Kreuzotter oder auch die Schlingnatter, so wichtig für eine intakte Natur?
Die Rehpegien sind so wichtig, weil sie wie alle anderen Arten ein wichtiger Teil des Ökosystems sind. Das Ökosystem, damit es intakt ist, muss eben auch zum Beispiel Prädatoren für die Amphibien haben, da ja sonst sich diese beispielsweise ungehindert vermehren würden. Besonders so Schlingnatter und Kreuzotter sind eben auch Prädatoren für Frösche und Salamander und ähnliches. Dadurch kann sich halt ein natürliches Gleichgewicht in der Natur einpendeln. Wenn jetzt beispielsweise ein großer Prädator wie der Fuchs vollkommen wegbrechen würde, dann würden halt auch beispielsweise ja, Populationen vom Hasen deutlich steigen und so ähnlich ist es dann eben auch mit den Reptilien und den Amphibien und auch Mäusen, Ratten und ähnlichem.
Was wünschen Sie sich denn von den Menschen im Landkreis Kloppenburg, damit die Arbeit der ökologischen Station Radetäler langfristig erfolgreich sein kann?
Ja, ich wünsche mir da eine Aufgeschlossenheit und auch eine Zuwendung zu solchen Themen, die dann, wie gesagt, auch darin münden, am Ende sich auch selbst, wenn man unterwegs ist, aufmerksam und achtsam zu verhalten. Wir erleben das auch immer noch, dass viele Dinge unachtsam passieren, dass Entsorgen von Abfällen und Müll in der Natur nach wie vor ein großes Thema ist, wo wir uns alle sehr darüber ärgern, weil das ja diesen Bemühungen zuwiderläuft, wenn tatsächlich durch solche Dinge, die manchmal auch gar nicht zufällig passieren, sondern mit Absicht, dann immer wieder dazu beitragen, dass auch viele Leute, die sich einsetzen im Naturschutz, im Artenschutz, dann dadurch auch Rückschläge erleben. Und deshalb, glaube ich, sollten wir alle auch sensibilisieren, auch in der Natur, im Umfeld, wo man sich auch bewegt, aufmerksam zu sein und nicht zu sagen, mach mal das Autofenster auf und schmeiß da was hin oder fahr in den Wald hinein und lad dort etwas ab. Das sind alles Dinge, die das zunichte machen, was andere mit viel Mühe versuchen, auf den richtigen Weg zu bringen.
Vielen Dank, Johann Limberg. Vielen Dank meinen beiden anderen Gesprächspartnern, nämlich Marvin Brummelte und Simeon Tholen von der ökologischen Station Radetäler. Herzlichen Dank, dass Sie beide bei uns waren heute hier im Podcast zu Gast. Vielen Dank Ihnen wieder fürs Einschalten, Zuhören und Abonnieren. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, uns allen eine gute Zeit und vor allem ruhige, erholsame und schöne Ostern. Wir hören uns. Das war Wir ist hier, der Podcast für den Landkreis Kloppenburg mit Landrat Johann Limberg und Lars Kors. Ja.